SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. In diesmal stürmischen Zeiten, hallo hier von mir, Janina Schreiber, und den neuesten Zahlen zu Extremwetter. Denn wie wir wissen, wird uns das in Zukunft häufiger treffen. Ja, nicht nur heftige Stürme, auch Starkregen. Deshalb gibt's heute hier einen kurzen Deep Dive mit zwei Meteorologen in unserem Umweltmagazin. Aber keine Sorge, es geht diesmal bei uns nicht nur um die harten Fakten. Ich will Sie diesmal auch einladen, ganz bewusst zu fühlen und alle Gefühle mal zuzulassen. Also, was empfinden Sie, wenn zum Beispiel ein Wald voller toter Bäume vor Ihnen liegt? So wie das im Harz zum Beispiel schon ganz häufig der Fall ist. Meine Gästin heute, Katharina von Bronsweig, die fühlt dann Klimatrauer.
Das ist wie bei Liebeskummer, man muss da durch. Im besten Fall habe ich jemanden, mit dem ich darüber reden kann, bei dem ich mich verstanden fühle, sodass es einen Raum gibt, einen Safe Space, in dem ich mit diesem Gefühl sein kann und in dem es mir sozusagen erlaubt ist, tatsächlich zu fühlen.
Okay, klingt für manche jetzt vielleicht ganz schön belastend. Ich kann aber schon mal sagen, wir werden auch ein paar Lösungen in petto haben in unserem Globalgespräch gleich. Ja, als Fundament für unsere Gefühle gehen wir aber nochmal rein in die harten Fakten. Die präsentiert jedes Jahr der Deutsche Wetterdienst auf dem Extremwetterkongress in Hamburg. Diesmal ging es dabei natürlich auch sehr viel um Starkregen. Kein Wunder, das sagt auch Tobias Fuchs, der beim Deutschen Wetterdienst die Klima- und Umweltberatung leitet.
Noch nie seit Messbeginn im Jahr 1881, seit wir in Deutschland flächendeckend Niederschlag erfassen können, gab es in Deutschland eine so niederschlagsreiche, zusammenhängende 12-Monats-Phase wie vom Juli 2023 bis zum Juni 2024.
Ja, mit dafür verantwortlich ist die globale Erwärmung. Denn, das ist reinste Physik, wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Und dieses Wasser kommt eben dann auch wieder runter. Der Veranstalter des Kongresses, Frank Böttcher, ist selbst Meteorologe und hat dann nochmal eingeordnet, wie dramatisch schnell sich diese Erhitzung gerade eigentlich vollzieht.
Was wir beobachten, ist, dass die globalen Temperaturen massiv ansteigen, dass dieser Anstieg sich beschleunigt und zwar genau in dem Maße, wie das Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre gestiegen ist. Für die ersten 0,5 Grad globale Erwärmung haben wir etwa 80 Jahre gebraucht, für die zweiten 0,5 Grad globale Erwärmung roundabout 23 Jahre und es ist nicht mehr so weit hin, dass wir die 1,5 Grad Grenze überschreiten werden, von der wir sehr sicher sind, dass dieses passieren wird. Ob das jetzt 2025, 26 oder 27 passieren wird, ist offen, aber es zeigt, dass wir in eine beschleunigte Phase dieser globalen Erwärmung eingetreten sind und das ist sehr beunruhigend. Und das ist wichtig, dass wir diese Fakten als Grundlage nehmen, um die Entscheidung für die Zukunft der Gesellschaft dann auch zu nutzen. Das bedeutet, wir müssen nicht nur über Klimaschutz reden, sondern wir müssen jetzt auch massiv über das Thema Klimaanpassung reden.
Gutes Stichwort, denn tatsächlich ist die Folge der Klimakrise, dass der Meeresspiegel ansteigt. Frank Böttcher hat auch gesagt, gleich morgen ist das zwar nicht der Fall, aber
wir haben alleine in den letzten 12 Monaten auf unserem Planeten 3 ppm Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre zusätzlich angereichert. Und wir reden bei 3 ppm Kohlenstoffdioxid auch im Vergleich zum Pliozän mit einem Meeresspiegelanstieg, der hier bestellt worden ist, allein in den letzten 12 Monaten von fast 60 Zentimetern. Das wird jetzt nicht heute Abend ausgeliefert wie beim Pizzaservice, aber das ist im System jetzt erst einmal drin.
Ja, bei all diesen Zahlen und Fakten, da vergessen wir ja manchmal den Blick auf die Realität. Und die zeigt uns ja eigentlich sehr genau, irgendwas scheint da aus dem Gleichgewicht. Zum Beispiel, wenn es zuletzt um die Fluten im Osten Europas geht. 2 Millionen Menschen waren davon betroffen, mindestens 24 sind ums Leben gekommen. Die Schäden werden auf mehr als 10 Milliarden Euro geschätzt. Und jetzt gibt's immer noch Menschen, die sagen, naja, ob das jetzt Klimawandel ist oder solche Fluten eben einfach vorkommen. Diesen Menschen kann die Forschung antworten, die Attributionsforschung. Mithilfe von Supercomputern, die schnell riesige Datenmengen bewältigen können, hat sie gezeigt, für den Starkregen im Osten Europas war die Klimakrise mitverantwortlich. Renate L. hat sich die aktuelle Studie angeschaut.
Warm und sehr feucht waren die Luftmassen, die ein Tiefdruckgebiet vom Mittelmeer nach Norden brachte und die dann sozusagen stecken blieben zwischen zwei Hochdruckgebieten. Wo das Tief festlag, regnete es so viel wie noch nie zuvor in 4 Tagen in einer Region in Mitteleuropa seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Diese 4 Tage hat sich ein Team der Forschergruppe World Weather Attribution angeschaut, erklärt Friederike Otto vom Imperial College London. Die Beobachtungsdaten zeigen, dieses Ereignis tritt im aktuellen Klima statistisch einmal in 100 Jahren auf.
ohne menschgemachten Klimawandel, in einem 1,3 Grad kühleren Klima, einmal in 200 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit hat sich also verdoppelt und die Intensität stieg um 20%. Diese 20% beobachten die Forscher in ihrer Studie. Klimamodelle hingegen berechnen nur eine Zunahme von 7%. Dieser konservativen Schätzung widerspricht Friederike Otto und bezieht sich auf die aktuelle Studie. Das ist weniger, als man rein physikalisch erwarten würde. Offenbar unterschätzen Klimamodelle die Regenmengen, aber auch die Klimatrends. Und die tatsächlichen Auswirkungen des Klimawandels liegen eher bei den 20%, die wir beobachten. Schnelle Computer und die Methode der Attributionsforschung ermöglichen derartige Analysen in kürzester Zeit. Vereinfacht gesagt wird das Klima mit und ohne menschlichen Einfluss verglichen, um zu ermitteln, welche Auswirkungen die Treibhausgasemissionen seit Beginn der Industrialisierung hatten. Natürlich gab es immer schon Extremwetter, Überschwemmungen, Dürre, Stürme. Aber der Klimawandel verändert die Atmosphäre und hebt damit das Wettergeschehen sozusagen auf ein höheres Niveau, sagt Matthias Garschagen, Klimaforscher an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Variabilität und Klimawandel gehören eng miteinander zusammen. Es gab immer Variabilität, aber die Extreme werden häufiger und extremer und das ist nur mit dem Klimawandel zu erklären.
Besonders stark ist davon der Wasserkreislauf betroffen. Das hat auch der jüngste Bericht des Weltklimarats IPCC beschrieben, bei dem Matthias Garschagen mitarbeitet.
Mit jedem Grad, die sich die Atmosphäre erhitzt, kann sie 7% mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das ist sehr erheblich.
Denn dieses zusätzliche Wasser kommt irgendwo als Niederschlag an und im Extremfall führt das zu Überschwemmungen. Die Atmosphäre heizt sich immer weiter auf, mit den derzeitigen Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2060 wohl um etwa 2 Grad. Was würde das für ein Hochwasser wie vorletzte Woche bedeuten, Friederike Otto? Es wäre nochmal 50% wahrscheinlicher und 5% intensiver. Aber die Modelle unterschätzen das wahrscheinlich. Wir müssen uns auf noch mehr Starkregen vorbereiten. Wir brauchen also noch besseren Hochwasserschutz und müssen Baugebiete anders planen, sagt Matthias Garschagen.
Wir sollten zusehend sicherstellen, dass wir nicht in hochwasserexponierten Lagen zum Beispiel bauen. Also in Gebieten, die jetzt schon gefährdet sind. Und dann müssen wir in Planungsverfahren auch Gebiete der Zukunft mit einberechnen.
Denn selbst wenn die CO2-Emissionen jetzt sofort dramatisch sinken würden, die Treibhausgase, die schon in der Atmosphäre sind, heizen das Klima noch für lange Zeit auf. Extremwetter wie der Starkregen vorletzte Woche werden in Zukunft also deutlich öfter eintreten. Darauf müssen wir uns einstellen.
Extremwetter und seine Folgen. Ja, das kann auch mal ganz komische Früchte tragen. So wie im kleinen Städtchen Ranchos Palos Verdes. Das liegt auf einer Halbinsel im Süden von L.A. Und wer sich da den Highway mal genauer betrachtet, der fühlt sich vielleicht eher an eine Achterbahn erinnert. Die Schichten dort im Untergrund verschieben sich. Teils um bis zu 30 Zentimeter pro Woche. Und Extremwetter könnten ein Auslöser gewesen sein. Mein Kollege Reinhard Spiegelhauer hat die ganze Geschichte.
Basically, I mean, our house is sinking and we're not getting any help from anyone.
Unser Haus versinkt und niemand hilft uns, sagt Nick. Der Boden vor dem Haus ist 1,5 Meter abgesackt, die Straße auch, übersät mit Buckeln, durchzogen von Rissen. Der Gehweg ist auseinandergebrochen. Für Fußgänger verboten, steht auf einem aufgeklappten Straßenschild.
Since we've lived here, there's been no movement. We've actually.
Sowas hat es hier noch nie gegeben, sagt er. Deswegen hätten seine Frau und er ja hier gekauft.
And as you see, it's now in the center of it.
Eine Straße weiter oben ist ein Haus komplett zerstört. Eine weiter unten kleben betreten verboten Schilder und amtliche Siegel an einem anderen. Wir sind in Seaview, einem Viertel der kleinen Stadt Rancho Palos Verdes. Der Name ist Programm, der Blick auf den Pazifik ist grandios. Eine bevorzugte Wohngegend, aber der Hang rutscht, großflächig. Im Prinzip kennen wir das hier, sagt Bürgermeister John Cruikshank ein paar Meilen weiter im Rathaus. Das steht auf festem Grund, aber besonders im Viertel Portuguese Bend sei der Hang schon seit Jahrzehnten am Rutschen.
The people there are more adapted.
Die Häuser sind auf Container gebaut und bewegen sich mit dem Gelände. Man kann sie ausrichten. Die Leute da seien das gewohnt. Komisch genug, aber während der Hang früher so etwa 1,5 Meter pro Jahr gerutscht ist, sind es jetzt 30 Zentimeter pro Woche. 15 Meter im Jahr. Fachleute sagen, zwei ungewöhnlich nasse Winter haben den Boden extrem durchnässt. Der schwere Boden rutscht deshalb schneller entlang einer unterirdischen Schichtgrenze.
Now the land starts moving, the water lines
Abwasserrohre brechen, ein Riesenproblem.
And so that just makes it even worse.
200 Häusern ist Gas und Strom abgedreht, aus Sorge vor Gaslecks und reißenden Stromkabeln, die durch Funkenflug Feuer auslösen könnten. Nur die Müllabfuhr fährt noch zuverlässig durch Seaview. Wer noch Strom hat, der hilft den Nachbarn aus, sagt Nick. Per Verlängerungskabel oder sogar mit einem leergeräumten Fach im Kühlschrank.
Some neighbors are sharing fridges, extension cords for power. I mean, all the neighbors.
Früher hat man höchstens Hi gesagt, erzählt Nick. Jetzt seien alle zusammengerückt.
Just hi by, you know.
Nick steht vor dem schiefen Haus und sagt, der Bürgermeister gibt sich zwar Mühe, aber bisher ist hier nicht viel passiert. Drüben im Rathaus sagt John Cruikshank,
I think we could really work with our utility.
Solarmodule und Akkus könnten den Betroffenen helfen. Anschaffen soll das erstmal der Stromversorger. Die Anwohner den normalen Stromtarif weiterzahlen, bis die Kosten drin sind. Bisher ist das aber nur eine Idee und der Stromversorger nicht besonders begeistert davon. Konkreter sind da schon die Pläne, den Hang zu stabilisieren. 10 Millionen Dollar waren für Entwässerungssysteme schon eingeplant, aber kürzlich ist noch eine zweite instabile Bodenschicht entdeckt worden, viel tiefer unter der Oberfläche. Das macht die Sache noch komplizierter.
If it continues to move as much as it is now at 50 feet per year.
Wenn es bei den 15 Metern Hangrutsch im Jahr bleibt, in bisher stabilen Gegenden, dann sehe ich nicht, wie die Häuser überleben sollen. Eigentlich gibt es einen nationalen Entschädigungsfonds für Naturkatastrophen, aber der fühlt sich nicht zuständig. Weil die Rutschungen grundsätzlich bekannt waren, weil die Sache mit 200 bis 300 Häusern noch zu klein sei, sagt Bürgermeister Cruikshank. Nick ist verzweifelt. Seine Frau und er würden am liebsten wegziehen. Aber das geht nicht.
No, we can't move. There's no way we could pay another mortgage. How?
Einen Kredit für ein neues Haus aufnehmen? Wie soll das gehen?
Neither is my wife. We both work 9 to 5 every day.
So viel verdienen seine Frau und er nicht, obwohl beide arbeiten. Er verstehe das Problem, sagt der Bürgermeister. Die Stadt könne aber nicht einfach Geld geben, auch rechtlich.
This pressure on these people right now and the frustration, you can imagine, because everything's coming out of their pockets. It's, you know, the city can't legally just give money.
Noch hofft Bürgermeister John Cruikshank, dass es irgendwie klappt, den Hang zu stabilisieren. Es gibt gute Leute in Deutschland, die haben sicherlich auch Ideen. Wir können Hilfe brauchen, sagt er, auch aus Deutschland. Jede Idee ist willkommen.
Klimaanpassung. Das bedeutet Handeln. Aber um ins Handeln zu kommen, müssen wir erst mal fühlen. Was macht die Klimakrise mit Ihnen? Ich habe das auch mal Katharina von Bronswijk gefragt. Die ist Psychologin und engagiert bei den Psychologists for Future und hat mit mir über ein Gefühl gesprochen, das neben Klimaangst und Klimawut manchmal ein bisschen vergessen wird. Klimatrauer.
Global, das Gespräch.
Katharina, wir reden heute über Klimatrauer. Wer wird da beerdigt?
Also Trauer ist tatsächlich in Bezug auf die Klimakrise gar nicht so selten. Es ist nur so, dass Menschen da selten drüber sprechen und auch nicht unbedingt so bewusst haben, dass sie wegen der Klimakrise trauern. In diesem Sinne trauern wir entweder um Naturräume oder um das Leben, wie wir es bisher kannten, oder um ungelebte Zukünfte. Zum Beispiel darum, dass unsere Kinder nicht mehr in einer Welt leben werden, wie wir sie gekannt haben, oder dass Schmetterlinge aussterben oder derlei Dinge. Also einfach die Verluste, die wir aktuell aufgrund der Klimakrise erleben und noch erleben werden.
Kennst du das auch, das Gefühl der Klimatrauer?
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, das Klimagefühl, was bei mir noch am häufigsten vorkommt. Ich habe so diverse Stadien mit verschiedenen Klimagefühlen erlebt. Am Anfang eben auch sehr stark die Angst. Ich glaube, dass ich aber mittlerweile ganz gut verdaut habe, was die wissenschaftlichen Vorhersagen sind. Genauso wie ich auch häufiger immer mal wieder empört bin, Wut empfinde, vielleicht auch Klimawut empfinde, wenn man es jetzt so sagen möchte, wenn ich mit den vielen Ungerechtigkeiten konfrontiert bin, die es gibt. Trauer hat aber ein bisschen eine andere Aufgabe als Angst oder Wut.
Inwiefern unterscheidet sich da Klimatrauer von?
Angst und Wut als Emotionen sind dazu da, wie so eine Warnleuchte anzugehen und uns darauf hinzuweisen, wenn was schief geht. Und der evolutionäre Sinn von Trauer ist aber, wie so eine Art Heilungsschmerz der Seele zu verarbeiten, was wir eben nicht mehr ändern können. Deswegen ist Trauer auch weniger so aktivierend in dem Sinne, als dass sie uns jetzt auf die Straße treibt zum Protestieren, sondern Trauer ist eher ein Gefühl, was dazu führt, dass wir uns mehr so ins Private zurückziehen, inaktiver werden, der Blick sich mehr so nach innen richtet und sie dient eben dazu, das Akzeptieren zu lernen, zu verdauen, was wir nicht mehr verändern können und einen Umgang damit zu finden.
Was kann ich dagegen tun? Also gegen Klimaangst und Klimawut. Wut hat ja auch was super Mobilisierendes. Angst, also das ist dann so der beste Fall wahrscheinlich, wie auch Klimaangst kanalisiert werden kann, indem ich auf die Straße gehe, indem ich mich vielleicht engagiere für Naturschutz, mit anderen Leuten drüber spreche. Was kann ich gegen Klimatrauer tun?
Ich würde eher fragen, was kann ich für die Klimatrauer tun? Weil die Aufgabe von Trauer ja ist, dass sie mir hilft, Dinge zu verarbeiten. Das heißt, die Frage ist, wie kann ich meinen Trauerprozess unterstützen? Und ich würde jetzt mal so ganz platt sagen, da muss man durch. Also man kann Trauer zwar aufschieben, aber man kann nicht verhindern, dass sie kommt. Das ist eben ein Verarbeitungsprozess, den kann man anhalten, aber man kann nicht verhindern, dass er stattfindet. Und das ist wie bei Liebeskummer, man muss da durch. Im besten Fall habe ich jemanden, mit dem ich darüber reden kann, bei dem ich mich verstanden fühle, sodass es einen Raum gibt, einen Safe Space, in dem ich mit diesem Gefühl sein kann und in dem es mir sozusagen erlaubt ist, tatsächlich zu fühlen, ohne irgendwas zu tun, ohne irgendwie großartig zu denken, ohne Lösungen parat haben zu müssen, sondern einfach nur zu fühlen.
Ich habe immer dieses Bild von der Trauer um meinen Opa, der gestorben ist vor einigen Jahren. Und natürlich war die Beerdigung so ein total wichtiger Ort. Gibt es sowas auch, was ich meiner Klimatrauer geben kann?
Was man an so Trauerprozessen, wenn man zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren hat, merkt, ist, dass die Kehrseite von Trauer immer Liebe ist. Und das heißt, was ich dann schon auch in Bezug auf Klimatrauer tun kann, ist mich zu fragen, was ist eigentlich das, was ich hier betrauere? Was ist das, was ich liebe? Ist das ein bestimmtes Landschaftsbild? Sind das bestimmte Tierarten? Ist das ein bestimmter Lebensstil? Also was ist das, was ich gerade betrauere? Und dann auch zu schauen, wie kann ich das schützen? Was kann ich vielleicht dafür tun? Also bei mir zum Beispiel ist ein ganz typischer Ort, an dem ich so Nostalgie, eine ortsbezogene Art von Klimatrauer empfinde, der Schwarzwald und tatsächlich auch der Harz. Also wenn man da so durch diese Hänge fährt und man sieht diese ganzen kahl gewordenen Fichten, die einfach nicht mehr für das aktuelle Klima gemacht sind und deswegen durch den Hitzestress auch dem Borkenkäfer nicht mehr Widerstand leisten können und dann sterben, dann ist das ein Moment, wo ich merke, okay, mir ist Wald total wichtig. Mir ist wichtig, dass es intakte Ökosysteme gibt. Und dann wäre eben die Konsequenz zu sagen, ich setze mich für den Schutz dieses Waldes ein. Dafür, dass der umgebaut wird, dass Bäume gepflanzt werden, die resistenter mit dem Klimawandel umgehen können, damit wir wieder intakten Wald und ja einen Ort haben, wo Vögel leben und die Waldtiere und wo ich meine Spaziergänge machen kann.
Und gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass bei der Klimatrauer immer ein kleiner Rest bleibt. Stimmt das? Und was ist dieser Rest? Was mache ich damit?
Ich glaube, das Schwierige an der Klimatrauer ist, dass wir ja über die Dauer unserer Lebenszeit immer wieder Verluste erleben werden in Bezug auf die Klimakrise, weil die innerhalb dieser Generation, in der wir leben, nicht zu lösen ist. Und das heißt, wir werden immer wieder mit Ereignissen zu tun haben, mit traurigen Nachrichten zu tun haben, die eben diese Trauer bei uns auslösen. Und dann gibt es immer wieder Momente, in denen wir eben was Neues verdauen müssen. Und das heißt, diese Arbeit ist einfach nie abgeschlossen. Und ich glaube, da gehört auch mit dazu zu akzeptieren, dass wir eben in einem Zeitalter von Krisenpermanenz leben und dass sich Krise einfach nicht gut anfühlt. Und das rüttelt leider an einem Narrativ, was wir in unserer Gesellschaft haben, was uns irgendwie immerwährendes Glück verspricht. Und uns wird auch irgendwie immer gerne suggeriert, dass Glücklichsein so der einzig akzeptable Lebenszustand ist. Aber es ist leider unrealistisch. Und gerade in solchen Krisenzeiten merken wir halt, es ist unrealistisch. Manchmal ist das Leben einfach richtig doof. Und das gilt es zu akzeptieren und zu verarbeiten.
Gibt es eigentlich auch positive Klimagefühle, also Klimaliebe, Klimadankbarkeit?
Ja, tatsächlich. Also es gibt auch in Bezug auf die Klimakrise eine wichtige Rolle für angenehme Emotionen. Es gibt nicht nur die unangenehmen Emotionen. Also Freude zum Beispiel, Dankbarkeit, Stolz, Zuversicht, Hoffnung, das sind so typische angenehme Emotionen. Und unangenehme Emotionen fokussieren uns sehr auf ein Problem und motivieren uns dazu zu handeln. Und wenn wir angenehme Emotionen empfinden, dann macht uns das aber flexibler, kreativer und dann sind wir auch besser darin, Lösungen zu finden. Und das heißt, wir brauchen eigentlich beides. Wir brauchen sowohl die unangenehmen Emotionen, die uns helfen, mit den Problemen umzugehen. Wir brauchen aber auch die angenehmen Emotionen, sowas wie vielleicht eine Zuversicht oder eine Transformationsvorfreude, sage ich jetzt mal, die uns so motiviert, weil es eben auch ganz viele positive Szenarien gibt, wie sich was entwickeln kann. Und ja, sich darauf zu freuen, das zu erträumen, sich das vorzustellen, zu wünschen, wie es werden kann, das hilft uns eben auch, eine Richtung zu finden, in die wir dann hinarbeiten können. Und dafür ist Vorfreude super. Und natürlich dann auch vielleicht Stolz, den man empfinden kann, wenn man tatsächlich ein Zwischenziel erreicht hat.
Und das auch mal zu feiern, ne? Sich das auch mal zu erlauben. Wo fange ich denn am besten an?
Genau, also wenn man sich mit diesen ganzen Problemen auseinandersetzt und tatsächlich diese Gefühle mal zulässt und so merkt, die wollen mich motivieren, mich einzusetzen, die Trauer sagt mir, was ich liebe und was ich beschützen möchte, dann kann ich mich ja als nächstes fragen, was kann ich denn jetzt dazu beitragen? Es ist ja ein großes, globales, komplexes Problem. Was soll ich als Einzelperson schon ausrichten, so nach dem Motto? Und ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, dass wir einfach anfangen, weil das dazu führt, dass, wenn PionierInnen vorgehen, sich tatsächlich soziale Dynamiken entfalten können. Wir wissen, dass es auch in sozialen Systemen Kipppunkte gibt. So bei 10-25% einer Gruppe, wenn die aktiv werden, reicht das aus, um die Mehrheit mitzunehmen. Und dann setzen sich so positive Feedbackschleifen in Gang. Das heißt, es ist vor allen Dingen wichtig, dass wir loslegen und vorangehen und andere Leute dann dadurch mitreißen. Das heißt, ich kann einfach gucken, was ist das, was ich kann, was ich weiß, wie kann ich das in den Dienst dieser Sache stellen. Und dann können wir alle was Wichtiges beitragen.
Loslegen, vorangehen, andere Menschen dadurch mitreißen. Ja, ich finde, das klingt doch sehr hoffnungsvoll. Mir hilft ja immer auch der Ausflug in die Natur. Doch die Frage ist auch da, wie geht's unserer Natur, unseren Ökosystemen in Deutschland eigentlich genau? Forschende haben versucht, genau das jetzt mal flächendeckend zu erfassen. Rausgekommen dabei ist der Faktencheck Artenvielfalt. Das ist ein Buch mit mehr als 1000 Seiten und ich kann schon mal spoilern, vielen Arten geht's leider gar nicht gut. Aber die Forschenden haben auch Ideen, was hilft. Stefan Hübner fasst uns das Ganze mal zusammen.
Wie schön wäre es, an dieser Stelle von deutschlandweiten Erfolgen bei der Wiederherstellung von Lebensräumen oder im Artenschutz berichten zu können. Klar, die gibt es, aber trotzdem kommt der neue Faktencheck Artenvielfalt für Deutschland zu einem ernüchternden Resultat.
60% der wertvollen Lebensräume haben einen unzureichenden oder schlechten Erhaltungszustand. Ein Drittel der Arten sind bestandsgefährdet, das heißt entweder stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht,
erläutert der Botaniker Christian Wirth von der Universität Leipzig. Er ist der Vorsitzende der rund 150-köpfigen Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die den Faktencheck Artenvielfalt durchgeführt hat. Dafür wurden allein über 6000 Fachpublikationen ausgewertet. Am schwersten haben es demnach die Artengemeinschaften der Äcker und des Grünlandes, der Moore, Sümpfe und Quellen. Doch es gäbe auch einige positive Entwicklungen.
Vor allen Dingen Säuger und Vögel im Wald und in und um Gewässer haben positive Trends. Aber in denselben Lebensräumen haben diejenigen Artengruppen, die artenreich sind, negative Trends.
Also etwa Insekten oder Pflanzen. Als Hauptursache für den Rückgang definieren die Forschenden den Klimawandel, den Verlust von Lebensräumen und die intensive Landnutzung, speziell durch die Landwirtschaft. Doch es gibt diverse Möglichkeiten, das Ruder noch rumzureißen, sagt Mitautorin Marion Mehring vom ISÖ, dem Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main.
Das bedeutet, dass vielleicht in einigen Regionen die Wiederherstellung der Artenvielfalt ein ausgewiesenes Ziel ist. In anderen Regionen ist es vielleicht auch die Wiederansiedelung von bestimmten Arten. Und in anderen Bereichen ist es dann vielleicht auch eine Unterschutzstellung.
Auch eine ökologisch orientierte Agrarreform empfiehlt sich als vielversprechender Hebel für den Schutz der Vielfalt. Außerdem heiße es, wieder mehr mit der Natur zu wirtschaften und nicht gegen sie. Erfolgsbasierte finanzielle Anreize könnten den Artenschutzwillen positiv beeinflussen oder ein Menschenrecht auf gesunde Umwelt.
Grundsätzlich muss man sagen, wir haben in Deutschland und auch auf der europäischen Ebene im Grunde alle Instrumente, die wir brauchen. Es gibt die gemeinsame Agrarpolitik, es gibt die Wasserrahmenrichtlinie, es gibt die Vogelschutzrichtlinie. Nur sind diese Instrumente nicht unbedingt gut aufeinander abgestimmt.
Kritisiert Mitautor Helge Brühlheide, Botaniker an der Uni Halle-Wittenberg. Doch sei dieser Umstand zugleich exemplarisch für ein anderes wichtiges Ergebnis des Faktenchecks: zu wissen, wo künftig noch nachgebessert oder auch nachgeforscht werden muss. Denn egal, ob Artenvielfalt zu fruchtbaren Böden beiträgt, uns vor Naturgefahren schützt oder dazu führt, dass wir uns in der Natur erholen können, sie ist und bleibt die Grundlage für unsere Lebensqualität.
Tja, in diesem Sinne packe ich mich hier schon mal warm ein, um noch ein Ründchen zu drehen. Tun Sie es doch auch gerne, denn für diesmal war's das mit Global, das Umweltmagazin, und mit mir, Janina Schreiber. Machen Sie es gut.